Und nun wollen wir noch Apostelgeschichte 5 lesen, die ersten 11 Verse. Da schreibt Lukas: Ein Mann aber mit Namen Ananias, mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben das letzte Mal wunderbare Dinge über die Urgemeinde erfahren. Und wir sahen, dass dieser Bericht über die Urgemeinde davon zeugt, dass die Christen damals alle zusammen in ungeheuchelter Bruderliebe beisammen waren und miteinander lebten und auch materiell alles miteinander in einer Gütergemeinschaft teilten. Und welche Früchte das brachte, nämlich, dass die Gemeinde sogar die Gunst des Volkes genoss, die jetzt stärker war als der Zorn des Hohen Rates. Vielleicht haben wir uns dabei auch irgendwie vorgestellt, wie das denn heute wäre, wenn auch wir alle so ein Herz und eine Seele wären, wie es damals die erste Gemeinde war. Wir sahen auch, wie diese Gütergemeinschaft aus ganz anderen Motiven gepflegt wurde als bei den Essener in Qumran oder bei anderen mönchsartigen Gemeinschaften oder gar im Kommunismus. Während dort Zwang ausgeübt wurde und ein Muster zu herrschte, teilten hier die Wohlhabenden ganz freiwillig aus Liebe zu Jesus und zu den Mitchristen ihre Habe je nach Bedarf. Und bei dem Werdegang der Urgemeinde, von der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten an, bis einschließlich des 4. Kapitels der Apostelgeschichte betrachtet und von diesem enormen Wachstum der Gemeinde hört, das bisher problemlos bewältigt worden war, der ist jetzt beim Weiterlesen schockiert vom Bericht über das heuchlerische Verhalten dieses Ehepaares Ananias und Sapphira. Einerseits dieses idyllische Bild der Freude und der Glückseligkeit der Gläubigen, die alles gemeinsam hatten, diese Einigkeit, diese Harmonie und dieser Wohlklang, trotz der Gefährdung durch die Obersten Israels. Und nun fangen wir ein neues Kapitel an und erleben auf einmal diese Disharmonie und diesen Missklang, der uns enttäuscht und in Schock versetzen kann. Wie ist das möglich? Wenn wir uns jetzt mit diesem negativen Beispiel in der Urgemeinde beschäftigen müssen, dann ist mir gar nicht wohl dabei. Ich glaube auch, dass niemand gerne von sich aus über einen solchen Text, über ein solches Thema reden möchte. Aber schließlich ist das ein fortlaufender Text, den ich nicht einfach übergehen kann. Wir haben ja entschlossen, uns über die Apostelgeschichte zu unterhalten. Und so müssen wir uns wohl damit abfinden und es vom Herrn als gewollt betrachten uns mit diesem unerfreulichen Geschehen zu konfrontieren. Es kann ja eventuell auch uns selbst betreffen. Denn bis heute hat sich der Mensch noch nicht geändert, auch der fromme Mensch nicht. Die Gefahr, dass Christen auch heute noch zu solcher Gesinnung und zu solchen Taten fähig sind, ist doch durchaus gegeben. Hier wird nun zum ersten Mal deutlich, dass es unter der Menge der Gläubigen also auch solche gab, die der Gemeinschaft Probleme bereiteten. Nicht erst in Apostelgeschichte 6 bekommt der Idealzustand der Urgemeinde plötzlich Risse, wenn dort von den murrenden Hellenisten die Rede ist, die meinten, dass die Hebräer bevorzugt wurden. Nein, schon hier in Apostelgeschichte 5 gibt es einen bösen Missklang. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi taucht dieses Problem, diese Ungereimtheit auf, dass es eine sichtbare und eine unsichtbare christliche Kirche oder Gemeinde gibt. Jedenfalls zeigt uns dieses Geschehen hier, dass die vielen, die noch an Pfingsten und wohl einige Wochen danach ein Herz und eine Seele waren, scheinbar doch nicht alle zur wahren Urgemeinde zählten. Es gab darunter Menschen, die es sich zwar etwas kosten ließen, den Mitchristen in ihrem selbstlosen Tun nachzueifern, aber ihnen war es nur wichtig, einen frommen Schein zu wahren. Doch mit dem Herzen waren sie nicht dabei. Aber lasst mich noch zuerst auf Folgendes unser Augenmerk richten. Zum ersten Mal taucht hier in Vers 11 auch der Begriff Gemeinde, Ekklesia, auf, das auch oft mit Versammlung übersetzt wird. Im Griechischen bedeutet es Vollversammlung, eigentlich eine politische Versammlung des Volkes, während im Hebräischen mehr an eine durch Aufruf zusammengerufene Gemeinschaft von Menschen gedacht ist, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen soll, wie zum Beispiel Krieg führen oder Gericht halten. Was ist nun damit gemeint? Es gibt ja viele gemeinschaftliche Verbindungen von Menschen. Es können Vereine sein, in denen sich Menschen zusammentun, die gleiche Interessen haben. Es gibt Parteien, literarische und wissenschaftliche Gesellschaften. Und da treffen sich Menschen und nehmen sich eines Themas an, diskutieren es, verabschieden Beschlüsse und entscheiden sich, gemeinsam etwas zu tun. Ist die christliche Kirche oder die Gemeinde auch so eine Art menschlicher Verein, eine Partei oder eine Gesellschaft? Manche Menschen denken das vielleicht. Aber das versteht man unter dem neutestamentlichen Ausdruck Ekklesia, Kirche, Gemeinde oder Versammlung nicht. Sicher kommen auch hier Menschen zusammen, die gleiches Interesse haben und wohl auch gleiche Ziele verfolgen. Ein Ausleger sagt, und das hat etwas für sich, dass die neutestamentliche Gemeinde gewissermaßen ein Aufgebot Gottes zur Rettung der Menschen sei, wobei aber dieses Aufgebot zugleich selbst nur durch Gottes Herausrufen lebt. Damit ist im Grunde Jesu Wort vom in der Welt, aber nicht von der Welt sein der Christen richtig erfasst. Die Christen verbindet die gemeinsame Berufung und der gemeinsame Auftrag. Zuallererst bezieht sich dieses Wort im Neuen Testament ursprünglich auf eine organisierte Gruppe von Gläubigen. Und diese Gemeinschaft oder Gesellschaft, wenn man sie so nennt, ist jedenfalls weit mehr als ein Verein oder als eine Partei von Gleichgesinnten. Denn es gibt hier noch einen anderen Faktor, der eine gewichtige Rolle spielt. Es ist eine unsichtbare Macht, die hier hineinwirkt, mit der auch gerechnet wird und die manchmal auch alles durcheinander bringen kann. Denken wir nur an das Pfingstgeschehen. Wäre da nicht der Heilige Geist gewesen, wären die 120 Menschen dort in jenem Obersaal ein Verein geblieben, wie jeder andere Verein auch. Man hätte sie vielleicht den Verein genannt, der im Angedenken an Jesus zusammenkam, um immer wieder dieser alten Geschichten und Taten ihres Meisters zu gedenken und sie vor dem Vergessen zu bewahren. Aber nach der zweiten, dritten oder vierten Generation wäre all das mehr und mehr verblasst und man wäre schließlich zur Tagesordnung übergegangen. Neue Geschehnisse und neue Themen hätten diese Geschichten nach und nach verdrängt. Ja, wenn es nicht diese unsichtbare Macht gegeben hätte, dieses plötzliche Geschehen, wie es in Apostelgeschichte 2 berichtet wird, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind empor. Es war nicht so, dass jemand etwas vorschlug, dem dann andere zustimmten. Es gab keinen menschlichen Beschluss, dass man etwas Bestimmtes tun wolle. Nein, nichts dergleichen. Jesus hatte, bevor er seine Jünger verließ und gen Himmel fuhr, ihnen befohlen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Im Gegensatz zu Johannes würden sie nicht mit Wasser, sondern mit Heiligem Geist getauft werden. Die Jünger hätten dort im Obersaal 10 Tage, 10 Jahre, 100 Jahre verbringen können und es wäre nichts geschehen, wenn sie nur ein Verein oder eine normale menschliche Gesellschaft oder Gemeinschaft gewesen wären. Aber hier gab es nun diese unsichtbare Macht Gottes, die Jesus verheißen hatte und die in diese kleine Welt der Jünger plötzlich einbrach und alles veränderte. Und das Gleiche geschah auch, als die Gemeinde auf den Bericht der vom Hohen Rat entlassenen Apostel im Gebet zusammen war. Da heißt es doch, so haben wir unlängst vernommen, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Der ewige Gott griff ein, aus einer ganz anderen Dimension heraus, eben aus der Unsichtbarkeit in ihre Sichtbarkeit, und bewegte, ja erschütterte die Städte. Da geschahen dann eigenartige Dinge, die mit rein menschlichem Verständnis nicht erklärt werden können. Das ist das Wesen der Gemeinde, dass hier eine andere Macht hineinreicht und dass hier auch mit dieser Macht gerechnet wird. Auch wir rechnen doch damit, wenn wir unsere sogenannten Gottesdienste ganz bewusst im Namen Jesu beginnen. Aber auch in diesem Geschehen, wovon unser Abschnitt hier berichtet, ist diese unsichtbare Macht am Werk. Genauso wie sie bei der Heilung des Lahmen an der schönen Pforte durch Petrus und Johannes war. Dort griff sie heilend und wiederherstellend ein. Und auch hier bei Ananias und Sapphira greift diese Macht immunisierend und die Gemeinde reinigend ein. Und auch hierbei stellt die göttliche Ordnung in der Gemeinde Gott wieder her. Aber auch vorher schon bei Barnabas selbst ist doch diese unsichtbare Macht, der Heilige Geist, am Werk, indem er diesen Sohn des Trostes, so übersetzt man seinen Namen Barnabas, dazu inspiriert, etwas für die Not der anderen zu tun. Und dieser Mann war ein vom Geist Gottes bewegter Mensch, der als gutes Vorbild gelten konnte. Barnabas trat auch später für Saulus ein, als er in die Jerusalemer Gemeinde kam, und sie sich vor ihm fürchteten, weil sie meinten, er sei kein Jünger. Und da sprach Barnabas für ihn und führte ihn dort ein. Und als die Nachricht nach Jerusalem kam, dass sie in Antiochia eine Gemeinde gebildet hatte, sandte man auch Barnabas hin, um die Lage zu erkunden, weil, so heißt es in Apostelgeschichte 11, er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Er war dann auch mit Paulus führend in der Missionsarbeit im Ausland und setzte die missionarische Arbeit fort, obwohl er anderer Ansicht war als Paulus. Aber wenden wir uns wieder der Urgemeinde zu. Sie wurde von Lukas zuerst in heller Farbe geschildert. Wie ein Geschenk von oben war dieses göttliche Leben in der Gemeinde mit ihrem Glauben und Lieben vorhanden. Aber diese Gemeinde ist wie ein spitzer Stachel im Fleisch, der dem Widersacher Schmerzen bereitet. Und deshalb mahnt Petrus auch später in seinem ersten Brief die Christen, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Petrus schrieb das, weil er selbst ja auch ein gebranntes Kind war, der nach der Gefangennahme Jesu seinen Herrn verleugnet hatte. Er, der führende Jünger Jesu. Aber Satan, der auch unseren Herrn Jesus nicht verschonte, der sich also auch an den Sohn Gottes in seiner Boshaftigkeit versuchend wandte, der wird auch die Kinder Gottes nicht ungeschoren lassen. Das ist die Lösung des Rätsels, warum in einer solchen vollkommenen, reinen und von Liebe durchdrungenen Gemeinschaft plötzlich eine solche Dissonanz entstehen kann, die vom geraden Gegenteil dieses heiligen Lebens zeugt und alles wieder zu zerstören droht. Warum setzt sich diese edle Gesinnung und Haltung der Urgemeinde nicht stärker durch? Warum tritt hier wieder böse Begierde, Habgier, Eifersucht und Neid zutage? Es gibt nun eine Antwort, die schon auf den ersten Seiten der Bibel zu finden sind, wo vom Teufel, dem Verführer, die Rede ist. Gott hat eine vollkommene Welt geschaffen. Er sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und dann kam diese listige Kreatur, die listiger als jedes andere Geschöpf war, und versuchte das erste Menschenpaar und brachte sie zu Fall. Und auch hier besteht eine gewisse Parallele zu unserer Geschichte. Am Anfang der Schöpfung kam der Teufel hinein und verursachte Probleme. Und nun kam die zweite Schöpfung, die erste christliche Gemeinde, und wieder war der Teufel am Werk. Mann und Frau befanden sich am Anfang im Garten Eden, im Paradies, in dieser vollkommenen Welt, als sie fielen. Und auch hier am Neuanfang Gottes mit dem Menschen geht es erneut um die Sünde eines Mannes und seiner Frau. Es ist quasi dieselbe Sache. Es ist wieder Satan, der hier am Werk ist. Er hat vor nichts Respekt und er bricht auch in die Gemeinde ein. Wie er den ersten Menschen im Paradies ein Begehren ins Herz gab, etwas Höheres zu sein, als sie waren, nämlich so zu sein wie Gott, nach diesem Muster geht er auch in der Gemeinde vor und erfüllt Menschen mit dem Begehr, etwas Höheres und etwas Besseres zu sein, als sie in Wirklichkeit sind. Ananias und Sapphira wollen Ehre und Ansehen in der Gemeinde erreichen, sind aber nicht bereit, auch den Preis dafür zu bezahlen. Aber auch wir, liebe Brüder und Schwestern, stehen immer wieder in der Gefahr, nach außen einen frommen Schein zu wahren, obwohl uns doch Egoismus und egozentrisch erfüllen. Müssen wir nicht auch immer wieder wahrnehmen, dass wir beim Beten, beim Gehen in den Gottesdienst, vielleicht beim Fasten, auch beim Geben und Opfern sehr leicht und schnell auf den Beifall der Menschen schauen? Das ist doch die feine Heuchelei, die unser Glaubensleben ständig bedroht. Jesus hat immer wieder die Heuchelei seiner Zeitgenossen gebrandmarkt und davor gewarnt. In Matthäus 6 warnte er sie davor, ihre Opfer oder Almosen so zu geben, dass Menschen es sehen und sie dafür ehren. Diese Unsitte war in Israel unter den Frommen damals gang und gäbe. Und das Beten wurde gern von den Frommen öffentlich geübt, damit ihre Frömmigkeit vor den Menschen offenbar würde. Auch ihre sauren Mienen beim Fasten sollte den Menschen zeigen, wie fromm sie doch eigentlich waren. Und Jesus sagte, dass in all diesen Fällen ihr Lohn dahin sei. Ja, die Heuchelei ist die Ursünde der Frommen. Über 20 Mal wird im Neuen Testament über Heucheln, über Heuchelei und über Heuchler gesprochen und davor gewarnt. In Matthäus 23 sagt Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, also zu den Frömmsten seiner Zeit, wehe euch Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinde Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Sehen wir nun, wie die Geschichte hier in unserem Textabschnitt ablief. Ananias und Sapphira zählten sich zur Gemeinde. Sie erlebten es mit, wie edel Barnabas handelte. Er besaß einen Acker, verkaufte ihn und stellte den Aposteln dieses Geld zur Verfügung. Und das imponierte auch diesem Ehepaar sehr und motivierte sie dazu, selbst auch auf diese Weise eine selbstlose Liebe unter Beweis zu stellen, die sie in Wirklichkeit aber gar nicht beseelte. Sie verkauften also auch ein Grundstück und brachten den Aposteln eine Geldsumme. Ananias tat das im Einvernehmen mit seiner Frau. Dabei handelte es sich nicht um den ganzen Erlös, wie wohl Ananias bei der Übergabe behauptet haben muss, sondern nur um einen Teil davon. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Bericht eines Auslegers über die jüdischen Qumran-Gemeinschaft. Da heißt es, dass dort es allgemein üblich war, im Falle falscher Angaben über die Besitzverhältnisse den Betreffenden als Strafe in den Wartestand zurückzuversetzen. In ihren Satzungen heißt das so: Wenn unter ihnen ein Mann gefunden wird, der falsche Angaben macht bezüglich des Besitzes wider sein Wissen, so soll man ihn ausschließen aus der Reinheit der vielen auf ein Jahr und er soll bestraft werden mit Entzug von einem Viertel seiner Essensration. Aber hier in unserem Fall, da gab es ja keine Verpflichtung, seine Besitztümer offenzulegen, zu verkaufen und das Geld der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Und wenn sie es verkauften, hätten sie natürlich auch mit gutem Gewissen alles oder auch einen Teil für sich behalten können. Aber das hätten sie hier sagen sollen. Aber dass sie so taten, als wäre das alles, was sie erlöst hatten, das war eben die Lüge und die Heuchelei. Und das hatten sie auch noch gemeinsam überlegt und verabredet. Das war ihre Sünde. Sie wollten als die aufopfernden Spender vor den Aposteln und der Gemeinde dastehen. Und doch zugleich nicht wirklich alles opfern, sondern sich selbst wenigstens einen Teil des Geldes für den Notfall sichern. Und so sind sie zu Lügnern geworden. Und zwar zu Lügnern im Heiligtum vor Gottes Angesicht, wo doch Lüge ausgeschlossen sein muss. Und darum sagt Petrus hier zu Ananias: Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Das Ehepaar hat nicht damit gerechnet, dass Gottes Geist auch das Verborgene offenbar machen kann. Eine solche Haltung aber zeugt vor allem auch davon, dass sie dadurch Gottes Existenz und seine Wirksamkeit leugneten. Sie taten damit doch so, als gäbe es Gott und seinen Geist nicht. Das ist ihre Sünde. Und das ist die Sünde vieler Menschen, die in ihrem Leben immer wieder daran scheitern, dass sie Gott und seine Macht falsch einschätzen oder gar ignorieren. In Apostelgeschichte 8 wird uns auch von einer ähnlichen Fehleinschätzung Gottes berichtet, nämlich von dem Zauberer Simon, der auch gerne durch Auflegen der Hände, wie er es bei den Aposteln sah, die Gabe des Heiligen Geistes vermitteln wollte. Und darum bot er ihnen Geld dafür an. Er ging von der falschen Voraussetzung aus, Gott sei wie die Menschen käuflich. Petrus merkt etwas von diesem teuflischen Zug bei Ananias und fragt ihn deshalb: Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Petrus erkennt, dass hier der Feind Gottes selbst am Werk ist, um mitten in dem neuen Gottesvolk seine Macht zu erweisen und den Angriff gegen Gott zu führen. Und Ananias ist hier ein williges Werkzeug des Bösen. Die Fratze des Vaters der Lüge blickt förmlich Petrus aus diesem Gemeindeglied an. Wir können uns natürlich fragen, war dieses Ehepaar wirklich bekehrt oder taten sie nur so? Vielleicht haben sie auch wirklich etwas mit Gott erlebt. Vielleicht ist der gute Same des Wortes Gottes ja in ihr Herz gefallen, wie im Gleichnis vom Seemann. Weil sie es aber nicht verstanden haben, kam der Böse und riss es weg. Oder der Same fiel unter die Dornen. Und die Sorge der Zeit oder der Betrug des Reichtums erstickte das Wort. Das kann alles sein. Doch das letzte Urteil darüber spricht Gott. Wie dem auch sei, jedenfalls hat hier Satan bei diesen Menschen ein offenes Ohr gefunden und hat sie in seine Ränke und miesen Pläne einbezogen, ähnlich wie bei Judas. Petrus machte deshalb Ananias klar, wessen Werkzeug er geworden ist, als er sagte, nicht Menschen hast du getäuscht, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und starb. Ananias stirbt durch ein Gottesurteil. Das Wort des Apostels, das vorher für Tausende von Sündern zum Lebenswort geworden war, wird hier zu einem Wort des Todes. Gott selbst tilgt den Heuchler aus der Gemeinde aus. Als Folge kam große Furcht über alle, die es hörten. Dazu dienen die Gerichte Gottes. Zu Recht sagt ein Ausleger, wir alle sind vom Sündenfall her ohne Furcht Gottes und tragen tief in uns die Neigung, Gott nicht wahrhaft ernst zu nehmen. Darum ist es Gottes Gnade mitten in seinen Gerichten, wenn die Gemeinde dadurch seiner heiligen Wirklichkeit inne wird und die Furcht Gottes lernt. Mit Saphira geschieht dasselbe noch einmal. Sie ist zunächst freilich nur mitschuldig. Sie könnte sich durch die gezielte Frage des Petrus aus der Lüge lösen lassen und die Wahrheit sagen. Aber als sie nun von Petrus befragt wird, belügt auch sie ihn, wird zurechtgewiesen und stirbt durch Gottes Gericht. Im Alten Testament schon hat Gott bei seinem Volk ähnlich Gericht geübt. Paulus weist in 1. Korinther 10 darauf hin, wir haben es in der Lesung vernommen, dass in Israel zum Beispiel diejenigen, die den Herrn versuchten, von den Schlangen umgebracht wurden. Auch ein anderes Gottesgericht möchte ich uns in Erinnerung rufen, das uns Mose im 4. Buch berichtet. Er schreibt dort von Datan und Abiram, die Vornehmen in der Gemeinde, die sich wieder Mose und Aaron auflehnten in der Rotte Koras. Da sie sich wieder den Herrn auflehnten, heißt es hier extra. Und die Erde ihren Mund auftat und sie verschlang mit Kora, da die Rotte starb, da das Feuer 250 Männer fraß und sie ein Zeichen wurden. Hier nun verbreitet sich die Kunde von dem plötzlichen Tod des Ehepaars in Windeseile. Lukas gibt sie uns wieder, um das mächtige Wirken Gottes in der Frühzeit der Gemeinde zu verdeutlichen und den Leser vor einer falschen Einschätzung der Souveränität Gottes zu warnen. Gott schützte durch dieses Gericht die junge Gemeinde, denn sie war gerade auf der Höhe ihres geistlichen Lebensstandes und vom Fall bedroht. Zu Recht schreibt einer, darum war es der Gemeinde eine mächtige Hilfe, dass sie bei aller jubelnden Freude an Gottes reicher Gnade auch Gottes unerbittlichen Ernst gerade den Frommen gegenüber erlebte und dadurch gegen die Schliche des Teufels gerüstet wurde. So wie Paulus an die Epheser schreibt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in den himmlischen Welten. Dieser Bericht von Ananias und Saphira steht vor allem um der Gemeinde, um der Gläubigen willen in der Bibel, um uns alle falsche Sicherheit zu nehmen. Und darum heißt es hier zum Schluss, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Auch die ganze Stadt bekam es mit. Jerusalem war eine fromme Stadt, eine Stadt, in der der Tempel Gottes stand und in dem viele Fromme beschäftigt waren. Sie alle hatten ja schon von klein auf von Gott und von seinem Handeln gehört und gelernt. Und nun bekamen sie auch etwas von echter Gottesfurcht mit, durch diese Geschichte lebendiger Gegenwart Gottes in seinem schrecklichen Gericht. Sie, diese Generation, erlebte nun vielleicht zum ersten Mal etwas von einem heiligen Gott, von einem lebendigen und unbestechlichen Gott. Und so erfuhr wohl mancher Israelit zum ersten Mal in seinem Leben, was wirklich Furcht Gottes heißt. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, ob wir uns dessen immer bewusst sind, dass wir es mit einem heiligen und einem unbestechlichen Gott zu tun haben. Nicht nur mit einem lieben Gott. Er ist ein Gott, der nicht nur sonntags beachtet werden will, sondern der auch werktags da ist und uns sieht in all unserem Tun. Er merkt es wohl, wenn wir den Sonntag von unserem Alltag trennen. Er merkt es sehr wohl, wenn wir fromme Reden im Munde führen, aber kein frommes Leben haben. Helmut Thielicke schreibt einmal in etwa so darüber: Gleicht unser Leben vielleicht einem Schrank, in dem lauter streng voneinander getrennte Schubfächer, Schubladen sind. In dem einen liegen die Akten unserer alltäglichen Arbeit und des Geschäftes, im anderen die unserer Familie, im dritten die Akte über unsere Hobbys und im vierten die über unser inneres Verhältnis, zum Beispiel über unseren Glauben und die frommen Regungen, die uns gelegentlich beim Hören des Wortes Gottes überkommen. Aber das alles ist fein säuberlich voneinander getrennt und bleibt ohne gegenseitigen Kontakt und Austausch. Wir können diese Scheidung unserer Daseinszonen bis zur förmlichen Bewusstseinsspaltung vorantreiben. Die anderen Leute, die uns Christen dabei beobachten, sprechen dann zu Recht von Heuchelei und weisen hämisch darauf hin, dass Herr Weckesser oder Herr X oder Y wohl in die Kirche, in den Gottesdienst einer Gemeinde renne, daheim aber und in seinem Geschäft von seinem Christsein nichts anzumerken ist. Bei der aktuellen Diskussion um die drei Terroristen, die noch glücklicherweise vor ihrem terroristischen Werk aufgeflogen sind und unter denen auch zwei Deutsche waren, die zum Islam konvertierten, wurde auch darauf hingewiesen, dass es oft suchende junge Menschen sind, die das Empfinden haben, dass ihnen etwas fehlt im Leben. Sie suchen eine ideelle Heimat und finden sie dann auch in den Moscheen. Warum finden sie das nicht in der Kirche, in der Gemeinde Jesu? In einem Interview in der Schwäbischen Zeitung zu diesem Thema und zu seinen Gesprächen mit Konvertiten, junge Menschen, die zum Islam übergetreten sind, sagte Pfarrer und Oberkirchenrat Rothe: Sie vermissten klare, eindeutige Lebensregeln und Sicherheit. Und sie wollten eine Religion, die auch ihren Alltag bestimmt. Das haben sie in unserer Gesellschaft nicht erlebt. In unserer christlich-abendländischen Kultur ist vielmehr Gebrochenheit, vielmehr Trennung zwischen religiösem und gesellschaftlich-öffentlichem Leben. Das Christentum erlebten sie als zu kompromisslerisch, wenig eindeutig und unfähig, den Alltag zu prägen mit Gebet und in fester Form. Manchmal war ein Bruch mit dem Elternhaus da. Mal wurde das Elternhaus abgelehnt, weil es zu säkular war. Mal, weil der christliche Glaube nicht überzeugend vorgelebt wurde. Soweit dieses Interview. Dies ist ja für uns Christen wenig schmeichelhaft. Hier sind junge Menschen, die im Christentum nicht die Geborgenheit und nicht die Liebe gefunden haben, die sie so sehr suchten. Und die Eindeutigkeit des Glaubens wurde auch nicht im Alltagsleben sichtbar. Anders ausgedrückt, Worte und Taten stimmten nicht überein. Es ist wie ein Janusgesicht. Wir als Christen geben uns als fromme Menschen aus. In Wirklichkeit ist das aber Heuchelei und Lüge, wie in unserem Abschnitt, weil wir anders scheinen, als wir wirklich sind. Klagt das nicht auch uns an? Fragen wir uns doch, sind wir Christen ohne Kompromisse? Oder trennen wir auch zwischen unserem Leben am Sonntag und unserem Leben am Alltag? Das ist die Frage. Und das wollte uns eigentlich unser Abschnitt heute Morgen vor Augen führen. Und wir tun gut daran, wenn wir uns Gottes Wort stellen und wenn es nötig ist, Buße tun über ein Leben, das mehr Schein ist als Sein. Möge der Herr uns gnädig sein, dass wir über das Gericht Gottes, über dieses Ehepaar nachsinnen und den heiligen Gott erkennen, der Sünde in welcher Form auch immer nicht dulden kann. Sehen wir es als eine Gnade Gottes an, mitten in seinen Gerichten, wenn er uns dadurch seine heilige Wirklichkeit zeigt und uns neu die Furcht Gottes lehrt. Möge der Heilige Geist Gottes uns Einsicht schenken, dass wir unseren Zustand erkennen, wie wir zu Gott stehen. Möge sein Geist auch in unserer Gemeinde reinigend und heiligend wirken. Das erbitte ich für mich selbst und für uns alle. Amen.